Alles klar, dann kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe schon angekündigt, was wir machen wollen. Wir wollen nämlich gucken in P-Gruppen mit einem großen zyklischen Normalteiler, auf dem, was Interessantes per Konjugation passiert, wie wir da die Struktur einschränken können. Und Lemma 3.10 ist da so ein erster Schritt. Der Beweis, das werden Sie gleich sehen, wenn Sie das Lemma sehen, ist eine Übungsaufgabe. Aber ich schreibe es ja einmal so vollständig an, damit wir es auch wieder greifbar haben und zitieren können und so. Eine zyklische P-Gruppe der Ordnung PFL. Und ach so, die Notation out G, die habe ich hoffentlich am Anfang eingeführt oder nochmal wiederholt. Out von einer Gruppe ist die Gruppe der Automorphismen und die Verknüpfung in dieser Gruppe ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Einverstanden? Ist dann okay, wenn ich einfach out P schreibe? Dann muss ich das nämlich jetzt nicht einführen. P. So. Dann ist nämlich das besagte Automorphismengruppe. Abelsch. Also wir merken uns, zyklische P-Gruppen haben abelsche Automorphismengruppen. Das ist schon mal wichtig. Und wir können auch ein bisschen was über die Struktur sagen. Genauer existieren Untergruppen A und B und Out B so, dass A der Ordnung P minus 1 und die Automorphismengruppe ist das direkte Produkt. P A B und insbesondere kann man dann die Ordnung hinschreiben. Das ist nämlich dann einfach das Produkt der Ordnung. Das ist das Schöne bei einem direkten Produkt. Wenn ich da die Ordnung ausrechnen möchte, muss ich einfach nur die Ordnung multiplizieren. Die Ordnung von Groß A ist P hoch n minus 1. Die Ordnung von Groß B ist P minus 1. Und dann haben wir das da einmal stehen. So. Und da, ja, wie gesagt, mehrere Übungsaufgaben, die alle irgendwie mit diesem Thema zu tun haben. Damit Sie sich einen Teil dieser Argumentation selbst überlegen, beziehungsweise vielleicht haben Sie es ja auch schon gesehen und können Sie sich einfach erinnern und nochmal aufschreiben mit dem, was Sie jetzt wissen aus dieser Vorlesung und aus sowas wie einer Algebra-Vorlesung, einfach ein Grundwissen über Gruppen und Gruppenoperationen und Automorphismen von Gruppen. Zum Beispiel kann es ja sein, dass in Ihrer Vorlesung der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen gemacht wurde, vielleicht in der Algebra, vielleicht in der linearen Algebra, vielleicht haben Sie den aber auch nicht gesehen. Und je nachdem, ob Sie solche Resultate kennen oder nicht und wie Sie die bewiesen haben, sind dann solche Aufgaben halt sehr einfach. Ich schreibe es einfach hin, haben Sie es vielleicht schon gesehen oder eben nicht. Aber was wir jetzt gemeinsam beweisen, ist Lemma 3.11. Da wird es ein bisschen spezieller. Die Primzahl ist ungerade. Und es geht jetzt um die Wirkung auf einer zyklischen P-Gruppe. M plus 2 und was möchte ich noch alles haben? P soll eine zyklische Gruppe der Ordnung P hoch M sein, ja, so wie gerade. Schreiben. Wenn jetzt niemand Einspruch erhebt, dann führe ich die Gruppe gleich als zyklisch so ein mit einem Erzeuger dran. Wenn jemand Einwände? Wer findet das doof? Okay. Sie dürfen das in den Übungen natürlich auch machen. So, die sehr, sehr ordentliche Variante wäre zu sagen, sei die Gruppe zyklisch und sei A aus P ein Element der Art, dass das Erzeugnis von A ganz P ist. Dann würde ich das so hinschreiben, so mache ich das bei meinen Erstis. Aber vielleicht ist das so auch in Ordnung. Und dann ist für mich klar aus der Notation, dass A aus P kommt und die ganze Gruppe erzeugt. Okay, dann möchte ich jetzt einen Automorphismus hinschreiben und sagen, was der für eine Ordnung hat. Sei Sigma P nach P Abbildung. Bei Abbildung einer zyklischen Gruppe in sich selbst reicht es, wenn ich sage, was mit dem erzeugenden Element passiert. Jedenfalls dann, wenn es ein Gruppenhomomorphismus ist. Also sage ich, sei Sigma von P nach P ein Gruppenhomomorphismus. Dann reicht, wenn ich sage, was mit A passiert, so dass A Sigma, genau, was möchte ich haben, A hoch P plus 1 ist. Und dass der Ordnung p hoch m minus 1 hat. Insbesondere gibt uns das dann in diesem Spezialfall eine Möglichkeit, hier einen Erzeuger zu finden. Da haben wir eine Gruppe der Ordnung p hoch m minus 1. Dann ist das so und das so, okay. Das ist so ein bisschen Umrechnen. Da kommen jetzt mehrere Rechnungen, die alle sehr ähnlich sind. Und die immer was mit Rechnen Modulo irgendwelcher P-Potenzen zu tun haben. Ich guck mal, ich schaue mal in ihre Gesichter, wie viel ich da anschreiben und erklären soll. Also die Idee ist jetzt ja, gut, warum ist es ein Automorphismus? Naja, ich hebe hier das A in eine Potenz, wo der Exponent teilerfremd zu p ist. Deswegen ist es ein Automorphismus. Das ist Teil der Übung, sich nochmal zu überlegen, wie ist das mit Automorphismen von zyklischen Gruppen, wohin kann ich die Erzeuger abbilden, sodass da wirklich ein Automorphismus rauskommt und nicht nur ein Homomorphismus der Gruppe in sich selbst, wo vielleicht das Bild eine echte Untergruppe ist. P plus 1, p, teilerfremd sind, insbesondere sind dann p plus 1 und die Ordnung von a teilerfremd, das ist ja eigentlich der Witz, ist Sigma ein Automorphismus. So, und wie bestimme ich die Ordnung eines Automorphismus? Weil da muss ich ja gucken, wie oft ich den mindestens nacheinander anwenden muss, damit die Identität rauskommt. Ich muss also gucken, wie oft ich hier in die P plus erste Potenz geben muss, damit wieder das Element A rauskommt. Und das löse ich, indem ich gucke, wozu muss der Exponent kongruent sein, modulo irgendeiner Potenz von P. Die Ordnung von A kenne ich, die Ordnung von A ist nämlich die Gruppenordnung, also P hoch M. Also gucke ich mir gleich Kongruenzmodulo P hoch M an und vielleicht mache ich das erstmal auf dem Schmierzettel. Also hier ist die Idee, und dann schreibe ich ja gleich was Ordentliches hin, was aber kurz ist. Die Idee ist, dass ich mir P plus 1 angucke, potenziert mit irgendwelchen P-Potenzen, und dann schaue ich mir mit dem Binomialsatz an, was da rauskommt. Und wenn ich das mache mit P hoch M minus 1, was passiert dann? Und wir werden gleich sehen, dass das vorher halt nicht passiert. Naja, dann laufe ich jetzt hier los von 0 bis p hoch n minus 1, habe da so einen Binomialkoeffizienten, p hoch n minus 1 über i. Und dann, mal 1 lasse ich weg, beherzt, aber dann habe ich da halt so eine Potenz von p stehen. So. Und wozu ist das kongruent? Modulo p hoch n, das setzt die Frage. Und dazu starren wir diese Terme mal einzeln an. Wenn i gleich 0 ist, dann habe ich hier 0, also ich will quasi nichts auswählen aus einer Menge mit p hoch n minus 1 Elementen. Dafür gibt es genau eine Möglichkeit. Und dann habe ich hier auch 1 stehen, das heißt, das ist diese 1, dieses plus 1, das man da am Ende sieht. Was passiert sonst? Na, dann ist das i irgendwie größer. Oben haben wir p hoch n minus 1 mal POMX1-1 und so weiter stehen und wird irgendwas ausgeteilt, aber das erste Mal, dass da wirklich so eine P-Potenz verloren geht, ist, wenn hier unten I gleich P ist. Davor passiert das nicht, weil P eine Primzahl ist. Hier auf dieser Seite kommen aber, wenn I steigt, P-Potenzen dazu. Und so kann man sehen, dass hier jedes Mal so ein Faktor POM drinsteckt, außer bei diesem einen Term, den ich gerade besprochen habe, wo 1 rauskommt. Deswegen ist das Kongruenz zu 1. Und das passiert erst hier, weil erst wenn hier oben im Binomialkoeffizienten das steht, das mit all diesen Produkten so passt. Davor nicht, davor kann es dann immer zwischendurch passieren, dass mal so ein Faktor P fehlt. Und so kann man sehen, einfach durch diesen Binomialsatz, dass die Ordnung von dieser Abbildung Sigma tatsächlich P hoch M minus 1 ist und nicht schon die niedrigere P-Potenz. Und denke, ich habe mich verschrieben. Ich habe mir tatsächlich noch mal an ein paar Beispielen ganz konkret das alles ausgerechnet und geguckt, wie sich diese Faktoren zusammensetzen, um noch mal selber mich davon zu überzeugen, dass das so funktioniert. Deswegen kann ich nur empfehlen, das zu machen, wenn Sie das nicht schon mal gesehen haben. Als nächstes kommt wieder so was Ähnliches, habe ich ja schon gesagt, Lemma 3, 12. Diesmal sind wieder alle Primzahlen. Nein, diesmal kommt der andere Fall, hier hatten wir ungerade Primzahlen, wo steht's? Genau, da oben, P ungerade. Jetzt kommt der Fall P gleich 2. Das ist Lemma 3, 12. Und danach kommt dann auch nochmal ein Resultat, wo es um zwei Gruppen geht, denn bei zwei Gruppen, da haben sich so verschiedene Typen mit speziellen Bezeichnungen rauskristallisiert. So etwas Ähnliches gibt es auch für allgemeine P-Gruppen, das sind die sogenannten P-Gruppen maximaler Klasse, die wir hier aber nicht vertiefen, sondern wir sehen nur Spezialfälle davon und auch nur für die Primzahl 2, jedenfalls erstmal. Da ist jetzt dieses Lemma die Grundlage dafür, Lemma 312. Eine zyklische Gruppe der Ordnung 2n. Und, naja, jetzt nehme ich mir den Erzeuger her, mache ich wieder kurz, und die Farbe, x soll mein erzeugendes Element sein. Und jetzt schreibe ich zwei spezielle oder zwei konkret gegebene Automorphismen von P hin. Und diesmal schreibe ich direkt hin, dass es Automorphismen sind und sage nicht dazu, warum das welche sind. Sein Sigma und Tau auch aus der Automorphismengruppe gegeben wie folgt. Automorphismen sind insbesondere Homomorphismen, sodass es also wieder reicht, wenn ich sage, was mit x passiert. X soll von Sigma auf sein Inverses abgebildet werden. Im Allgemeinen ist kein Automorphismus, wenn man ein Element auf ihr Inverses abbildet. Oder anders gesagt, man kann sogar zeigen, wenn das ein Automorphismus ist, ist die Gruppe abelisch. Aber hier ist die Gruppe ja sowieso von vornherein zyklisch und deswegen ist es vielleicht nicht so überraschend. Und das andere, x hoch tau, soll sein x hoch 5. Und dann behaupte ich, dass das reicht, um die volle Automorphismengruppe von P zu bekommen. Genauer ist die sogar das direkte Produkt der Gruppe, die von diesem Sigma erzeugt wird und der Gruppe, die von diesem Tau erzeugt wird. Was muss man dafür zeigen? So, vielleicht nochmal kurz. So, warum ist das alles sinnvoll? Also in eine Potenz zu erheben, die Teilerfremd zu 2 ist, ist sehr sinnvoll und ergibt auf jeden Fall einen Automorphismus. Und hier bei Invertieren habe ich ja schon gesagt, die Gruppe ist zyklisch, insbesondere abelisch. Das heißt, da kann Invertieren auch tatsächlich ein Automorphismus sein. Und bei der zyklischen Gruppe ist Invertieren ja auch einfach nur das Werfen auf eine geeignete Potenz. So, dann haben wir noch die 5 und die Frage ist erstmal, warum überhaupt Sigma und Tau verschieden sind. Denn das ist ja ein Teil davon. So, wir gucken uns gleich die Ordnung an von diesen beiden. Okay, die Ordnung hier kann man sehen. Dieser Automorphismus hat Ordnung 2. X ist nicht sein eigenes Inverses. Denn wenn das so wäre, hätte X Ordnung 2, dann hätte die ganze Gruppe Ordnung 2. Die Gruppe hat aber, das steht hier, mindestens Ordnung 8. Das sollten wir so vielleicht festhalten. Und so gucken wir uns dann auch gleich an, warum diese beiden Abbildungen unterschiedlich sind. Denn wenn Invertieren und Gruppe 5 rechnen dasselbe wären, dann würde es auch wieder mit der Gruppenordnung nicht hinkommen. Zuerst halten wir fest, dass P mindestens Ordnung 8 hat. Und dass daher die Ordnung von Sigma gleich 2 ist und Sigma und Tau verschieden sind. Jetzt müssen wir noch gucken, ob es sein könnte, also das mit dem direkten Produkt könnte ja auch an einer anderen Stelle schief gehen. Es könnte ja sein, dass Sigma das Element der Ordnung 2 hier im Erzeugnis von Tau ist, also dass eine geeignete Potenz von Tau das Sigma ergibt. Das könnte auch noch sein. Wir müssen also gucken, ja, wie machen wir das am besten? Vielleicht rechnen wir die Ordnung von Tau erstmal aus. Das mache ich so ähnlich wie da drüben, also wieder mit dem Binomialsatz. Man kann ja 5 schreiben als 2 Quadrat plus 1 und dann mache ich das gleiche wie da drüben. Da habe ich ja p plus 1 hoch irgendwas gerechnet. Jetzt rechne ich halt 5 hoch irgendwas und sehe mit der gleichen Idee, was die Ordnung von Tau ist. Genau. Ah, sogar nur 2 hoch n minus 2. 2 hoch n minus 2. Angewandt darauf, was ja das gleiche ist wie 2, genau. 2 hoch n minus 2 deshalb, weil hier schon 2 Quadrat steht und nicht nur 2. Deshalb. Das heißt, die Idee ist jetzt so wie drüben. Und man macht wieder diese Rechnung. Jetzt steht hier links halt nicht nur p, sondern p Quadrat und deswegen ergibt sich hier auch schon früher, nämlich schon bei 2 hoch n minus 2 und nicht erst bei 2 hoch n minus 1, dass da alles so schön wegfällt und dass man bei 1 landet, Modulo 2 hoch n. Ja, angewandt auf sehen wir, dass Tau, ja, das Tau ist die Ordnung von Tau. 2 minus 2 ist. So, was ist der kleinste Fall? Der kleinste Fall ist n gleich 3. Dann hat also Tau auch Ordnung 2 und dann sind wir fertig, weil die verschieden sind. Aber es könnte jetzt ja auch sein, dass n größer ist und dann könnte also eine Potenz von Tau genau dieses Sigma sein. Und in dem Fall würde Sigma da drin liegen und dann wäre das auf jeden Fall schon mal Quatsch mit dem direkten Produkt. Heißt also, wenn wir eine Chance haben wollen zu zeigen, dass das so ein direktes Produkt ist, dann müssen wir erstens zeigen, dass Sigma und Tau kommutieren. Das ist klar. Das eine ist invertieren, das andere ist so 5 rechnen und wir sind in der abelischen Gruppe. Kein Problem. Aber wir müssen eben auch noch klären, dass der Durchschnitt trivial ist. Und das geht nur, wenn Sigma da nicht drin liegt. Also müssen wir uns jetzt noch überlegen, ob eine Potenz von Tau Sigma sein kann. Da habe ich mir überlegt. Hinschreibe. einer kleinen Nebenrechnung. Wir müssen doch gucken, wozu Potenzen von 5 kongruent sind, modulo 2 hoch n. 2 hoch n ist die Gruppenordnung. Das heißt, wenn ich modulo 2 hoch n kongruent zu 1 bin, lande ich bei der Identität. Und jetzt will ich also gucken, was ist mit Potenzen von 5, also was passiert, wenn ich tau mehrfach anwende, modulo 2 hoch n. Und dazu habe ich halt geguckt, okay, 2 hoch n ist mindestens 8, das ist durch 8 teilbar. Wenn ich also kongruent zu irgendwas bin, modulo 2 hoch n, dann bin ich auf jeden Fall kongruent dazu, modulo 8. Und dann habe ich einfach mal modulo 8 geguckt, was ist denn mit Potenzen von 5? Naja, 5 ist kongruent zu 5, modulo 8, das ist jetzt noch nicht so spannend. Was ist mit der nächsten Potenz, 25? Die ist kongruent zu 1. 8. Was ist dann mit der nächsten, 125? Nein, das ist wieder 5. Und so weiter, das wechselt sich immer ab. Insbesondere kommt da nie eine minus 1 raus. Die bräuchte man aber ja, wenn irgendeine Potenz von tau genau diese Sigma ergeben würde. Dann müsste ja um der Exponent kongruent zu minus 1 sein. Aber wie wir hier sehen, passiert das nicht. Okay, ich schreibe also hier hin. Dann ist 5 hoch k kongruent zu 1 oder 5 hoch 8. Insbesondere nie kongruent zu minus 1 mod 8. Und daher auch nie. Das n mindestens 3 ist. Und daraus folgt jetzt, dass keine Potenz von tau Sigma sein kann. Insbesondere ist Sigma mit k ungleich, Entschuldigung, andersrum, tau k ungleich Sigma. Egal, was es für ein k ist. Weiter. Naja, das eine ist Invertieren, das andere ist hoch 5 rechnen, die Gruppe ist abelisch. Das heißt, tau Stern Sigma ist das gleiche wie Sigma Stern Tau. Und somit ist schon mal dieses Produkt dieser beiden Untergruppen, wenn es überhaupt eine Untergruppe ist, ein direktes Produkt. Somit ist also, ich schreibe es gleich mal so, der Kommutator 1, also die identische Abbildung streng genommen, und der Durchschnitt der Erzeugnisse auch die identische Abbildung. Ich möchte jetzt noch nichts über ein Produkt sagen, weil wir noch nicht wissen, dass diese beiden Untergruppen der Automorphismengruppe als Produkt wieder eine Untergruppe bilden. Das sehen wir aber gleich aus Ordnungsgründen. Vielleicht sehen wir es jetzt schon aus Ordnungsgründen. Ich muss mal kurz drauf starren. Also, was haben wir gesagt? Tau hat Ordnung 2 hoch n minus 2. Sigma liegt nicht im Erzeugnis von Tau und hat Ordnung 2, sodass wir insgesamt jetzt schon eine Untergruppe der Ordnung mindestens 2 hoch n minus 1 haben. Daraus folgt also schon mal, dass die Ordnung von der Automorphismengruppe größer gleich 2 hoch n minus 1 ist. Unter anderem. Und wir gucken, wie groß sie sein kann. Das steht doch ja auch irgendwo. Was denn mit Lemma 3.10? Das können wir immer benutzen, auch für die Primzahl 2. Und jetzt starren wir dann nochmal drauf. Die Ordnung der Automorphismengruppe ist, die Voraussetzungen sind alle erfüllt, die Gruppe ist zyklisch, bla bla bla. So, die Automorphismengruppe ist die Ordnung der Gruppe geteilt durch p, also in unserem Fall geteilt durch 2, mal p minus 1. Die Primzahl ist jetzt 2, also fällt dieser zweite Faktor weg, der ist einfach 1. Vorne bleibt noch 2 hoch, in unserem Fall n minus 1, stehen. Also ist das schon die Gruppenordnung und deswegen müssen wir jetzt tatsächlich schon alles haben und die Struktur ist genauso, wie wir gesagt haben. Fertig, wir haben dann fertig. Mit Lemma 3.10 ist aber schon die Mächtigkeit gleich 2 zu n minus 1. Also ist die Automorphismus. So, was haben wir jetzt gesehen, was da passieren kann? Man kann limitieren. Und das ist ja auch was wir kennen, theoretisch. Und spätestens, wenn Sie diese schöne kleine Aufgabe gemacht haben mit den zwei Sylow-Untergruppen von SYM4, die nämlich die Eder-Gruppen sind, die wir später sehen werden, und wir lernen das Wort auch gleich kennen, dann kann man da genau das beobachten. Normalteiler von Index 2 und per Konjugation wird invertiert. So, das ist also eine Sache, die man sehen kann. Dann sehen wir, es gibt auch dieses hoch 5. Und dann gucken wir doch mal, wie man das jetzt anwenden kann auf die Situation, dass man eine 2-Gruppe hat mit einem zyklischen Normalteiler von Index 2. Und auf diesen zyklischen Normalteiler wenden wir dann dieses Zeug an, so diese Möglichkeiten, was Automorphismen machen können. Und dann sehen wir weiter. Das wird Lemma 3.13. Muss ich ein bisschen wischen vorher. In Lemma 3.13 werde ich, ja, wie mache ich das? Das basiert auf dem, was wir jetzt schon gerechnet haben. Da kommen noch ein paar mehr Rechnungen, die ich teilweise gar nicht ausführen werde, sondern ich werde einfach erklären, hier so, das und das, und dann rechnet man das aus. Und dann möchte ich lieber noch ein bisschen stärker darauf eingehen, wie man diese verschiedenen Gruppentypen dann unterscheiden kann, also was da strukturell los ist. Tschüss. Das sind dann aber alles Details, über die wir später sprechen können, wenn Sie wollen, oder die ich in der Podcast-Folge nochmal extra erklären kann. Denn tatsächlich ist das Lemma, was wir gerade gelesen haben, im Prinzip so der Bauplan, wie wir diese Gruppen verstehen. Und ich mache das, weil ich finde, dass das zur gruppentheoretischen Allgemeinbildung gehört. Man sollte wissen, was die Eder-Gruppen sind, ganz allgemein, die kommen auch später nochmal allgemeiner. Aber man sollte auch diese besonderen Typen von zwei Gruppen einfach kennen. Man sollte wissen, was eine Dieder-Gruppe ist, was eine Semi-Dieder-Gruppe ist, was eine Quaternion-Gruppe ist. Das sind Sachen, die irgendwie dazugehören. Die sind im weiteren Verlauf der Vorlesung gar nicht so wichtig. Aber das gehört irgendwie dazu. Lemma 3.13. Okay, wir fangen an mit einer 2-Gruppe der Ordnung 2 auf n und wir setzen voraus, dass die nicht abelsch ist, sodass da also wirklich per Konjugation interessante Dinge passieren können. Von diesen zyklischen Gruppen, die wir uns vorher angeguckt haben. Achso, dann schreibe ich mal hin. A soll erzeugt werden von einem kleinen A. Und jetzt kommen drei Fälle, die möglich sind. Und diese drei Fälle, die kommen so zustande, dass man ein Komplement für A findet in der großen Gruppe P. Das muss es nicht geben. Es gibt zwei Gruppen, bei denen man genauso anfängt und bei denen man aber kein Element der Ordnung 2 findet, außerhalb dieses zyklischen Normalteilers, sodass man also die Gruppe nicht als Produkt schreiben kann von diesem zyklischen Normalteiler mit einer Gruppe der Ordnung 2. Sondern da braucht man Elemente größerer Ordnung. Das gibt es, werden wir später auch noch sehen. Hier wollen wir diesen Fall aber nicht dabei haben, sondern wir wollen sicher sein, dass man außerhalb von A ein Element der Ordnung 2 findet, sodass man also die Gruppe wirklich schreiben kann als Produkt A mal Gruppe der Ordnung 2 und dann hat man eine Konjugationswirkung und die muss interessant sein, weil die Gruppe sonst abelsch wäre. Gibt. Denn der Index ist 2. Wenn ich also jetzt die Untergruppe A nehme und multipliziere mit der von diesem B erzeugten Untergruppe, dann kommt die ganze Gruppe raus und der Schnitt ist trivial. Das ist ja das, was ein Komplement ausmacht. Das ist also eine andere Möglichkeit, das zu sagen. Und dann gilt einer der folgenden drei Fälle. Jedes Element invertiert wird. Warum nicht? Das ist ein Element der Ordnung 2, kann also ein Automorphismus der Ordnung 2 bewirken und invertieren ist so einer. So, das ist eine Möglichkeit. Und das haben wir vorhin gesehen, mit Lemma, das entspricht diesem Sigma. Zweite Möglichkeit, und die nächsten beiden Möglichkeiten die treten nur auf, wenn die Gruppe groß genug ist. Da muss jetzt n mindestens 4 sein. Das da oben, das geht auch schon, wenn n gleich 3 ist. So, n Fall 2. Da wirkt b so, dass dieser Erzeuger klein a auf seine 2 hoch n minus 2 minus 1 Potenz geworfen wird. Und dann gibt es das gleiche nochmal mit plus 1 statt minus 1. Und das sind verschiedene Abbildungen. Deswegen werden das verschiedene Gruppen. So, ich schreibe mal Beweisskizze und Bemerkungen, denn ich werde da noch ein bisschen drumherum erzählen. Gesagt. Ja, ein bisschen was möchte ich hinschreiben. Also, dieses B wirkt auf A per Konjugation, denn A ist ja ein Normalteiler, bleibt also bei Konjugation invariant und dementsprechend lande ich, wenn ich dieses kleine A mit D konjugiere, wieder in A. Konjugation ist ein Automorphismus, bewirkt also dann einen Automorphismus von A. Und jetzt ist die Frage, kann der trivial sein? Kann es sein, dass alle Elemente aus A einfach da bleiben, wo sie sind? Die Antwort ist nein. Denn wenn das so wäre, wäre die Gruppe A. Ist sie aber nicht nach Voraussetzung. B bewirkt per Konjugation einen Automorphismus von A. Und dieser hat Ordnung 2. Naja, B selber hat ja nur Ordnung 2. Das heißt, wenn ich mit B konjugiere und dann nochmal mit B konjugiere, dann konjugiere ich mit dem Einzelelement und habe dementsprechend nichts gemacht. Der von B bewirkte Automorphismus konnte also sowieso nur Ordnung 1 oder 2 haben. Und Ordnung 1 geht nicht, denn dann wäre es der triviale Automorphismus, der nichts macht und das haben wir gesehen, dass es nicht geht. Jetzt sind wir also in der Situation, dass wir eine zyklische Gruppe A haben, eine 2-Gruppe, auf der wir so einen Automorphismus haben, der Ordnung 2. Und wir kennen die Automorphismen solcher Gruppen. Die haben wir uns gerade angeschaut, in Nummer 312. Also gucken wir doch mal, was für Elemente der Ordnung 2 wir in dieser Automorphismengruppe sehen. Na, da ist einerseits dieses Sigma. B könnte also so wirken wie dieses Sigma und das führt zu Fall 1. B könnte so wirken wie dieses Tau oder es könnte, wie eine Potenz von Tau, Entschuldigung. Also das ist eine zyklische 2-Gruppe. Genau, wir haben irgendwo die Ordnung stehen. Hier, genau, Tau hat Ordnung 2 hoch n minus 2. Das ist also eine zyklische Gruppe der Ordnung 2 hoch n minus 2. Da drin gibt es genau ein Element der Ordnung 2. Und das könnte auch der Automorphismus sein, den B macht. Es gibt aber auch noch ein Element der Ordnung 2, nämlich Sigma hintereinander ausgeführt mit dem Element der Ordnung 2 hier. Das sind die drei Elemente der Ordnung 2, die es da gibt. Sigma, das Element der Ordnung 2 hier und das Produkt von den beiden. Und das sind die drei Möglichkeiten, die da drüben rauskommen. schreib mal dort auf P. Genau drei Elemente der Ordnung 2 sind. Also drei Möglichkeiten wegen dieser drei Evolutionen. Ja, und dass die dann so aussehen, dass das genau diese Potenzen sind, das sind so Rechnungen. Würde ich sagen, die machen wir nicht, sondern wir gucken mal, was wir noch für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede sehen. Was sind denn die Grenzfälle? Ich habe gesagt, der erste Fall kann schon passieren, wenn n gleich 3 ist. Und das, also Gruppen der Ordnung 8 können dieses Verhalten zeigen. Da hat man dann also so einen Normalteiler, der zyklisch ist, der Ordnung 4. Und Elemente draußen, die Ordnung 2 haben und die per Konjugation invertieren. Das heißt, das Trivialelement und das Element der Ordnung 2 in der zyklischen Gruppe der Ordnung 4 werden festgelassen und die anderen beiden werden vertauscht. So ein Erzeuger der Ordnung 4 geht einfach auf seinen Wert. So, das ist das, was da in 1 passiert. Die anderen beiden Möglichkeiten, ja, was wäre, wenn da n gleich 3 wäre? Dann hätte man da oben einmal stehen a hoch 2 minus 1, das heißt, da würde a einfach festbleiben. Den Fall haben wir aber ausgeschlossen, die große Gruppe ist ja nicht abelisch, deswegen ist das erst interessant, wenn n mindestens 4 ist. Und hier unten, wenn da n gleich 3 wäre, dann würde nochmal dasselbe rauskommen, was wir schon kennen im Fall 1. Das heißt, damit es interessante Fälle sind, die auch passen zu den Voraussetzungen und damit die unterschiedlich sind, muss n unten mindestens 4 sein. So, das als Bemerkung dazu. Elemente bleiben fest. Interessant ist ja vielleicht, wie groß das Zentrum von P ist. Das hat ja mindestens Ordnung 2. Das wissen wir schon, das ist eine P-Gruppe, die nicht trivial ist. Und in Fall 1, wo invertiert wird, da hat das Zentrum dann wirklich nur genau Ordnung 2. Das einzige Element, was da von allem festgelassen wird, ist das einzige Element der Ordnung 2 in dem zyklischen Normalteil. Denn wenn ich das invertiere, kommt wieder das Element selber raus. Bei allen anderen kommt beim Invertieren was anderes raus. Ich schreibe mal Strukturunterschiede. Gemeinsamkeiten haben wir schon besprochen. Wir haben immer diesen Normalteiler und wir haben immer, dass der Normalteiler mal die von B erzeugte Untergruppe alles ist. So, in Fall 1 haben wir, dass das Zentrum Ordnung 2 hat. Zentrum von P ich schreibe mal, habe ich schon erzählt, was eine Involution ist? Nee, ne? Okay, dann fülle ich das später ein. Ordnung 2, ja doch, das einzige Element dieser Gruppe. In Fall 2, jetzt muss ich mal kurz gucken, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Genau, denn ich merke jetzt immer so, in Fall 3 ist das Zentrum groß. Ich glaube, da hat es auch nur Ordnung 2. Ich mich nicht irre. Und in Fall 3 passiert was anderes. Da ist das Zentrum groß. Da wird es von a² erzeugt. B per Konjugation und was wird da alles festgelassen. Und wenn man jetzt noch gucken möchte, also wir gehen dann gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, wenn ich die nächsten Definitionen mache, aber man könnte also jetzt denken, okay, anhand des Zentrums kann man die verschiedenen Typen ganz gut unterscheiden. Diese beiden haben ein Zentrum, das gleich groß ist, man kann sie aber trotzdem unterscheiden, sogar in den Fällen, wo die Wirkung die gleiche ist, könnte ja sein. Und dann kann man die so unterscheiden, dass es in Fall 1 so ist, dass alle Elemente außerhalb des zyklischen Normalteilers Ordnung 2 haben. Und das liegt daran, dass B durch Invertieren wirkt. Und dann kann man nachrechnen, dass daraus folgt, dass alle Elemente außerhalb von A, die man ja schreiben kann als etwas in A mal Fan B, dass die alle Ordnung 2 haben. Das kann man nachrechnen. In diesem zweiten Fall ist es dagegen nicht so. Da kann man ausrechnen, dass die Hälfte der Elemente außerhalb von Normalteiler A Ordnung 2 haben und die andere Hälfte hat Ordnung 4. Und so könnte man die also unterscheiden. Wenn man es jetzt also sieht und man hat nicht alle Informationen und man will diese beiden Typen unterscheiden, dann kann man gucken, ob man außerhalb des zyklischen Normalteilers Elemente Ordnung 4 findet und wenn ja, dann deutet das auf diesen zweiten Fall hin. Und da sind wir jetzt auch schon bei den Namen für diese Gruppen. Mit dem dritten Fall befassen wir uns erstmal nicht weiter. Aber der erste und der zweite Fall sind sehr interessant. Und dann gibt es auch noch einen Fall, wo man außerhalb von A kein Element der Ordnung 2 findet, aber ein Element der Ordnung 4, das per Invertieren wirkt. Und das führt auch noch zu einer interessanten Typgruppe. Und damit sind wir jetzt bei Diädergruppen, Semidiädergruppen und Quaternionengruppen gelandet. Da müssen wir gleich aufhören. Wissen, was möchte ich dazu noch anschreiben und dann ist, glaube ich, ein guter Moment gekommen, um für heute Schluss zu machen. Tschüss!
Oder? Eigentlich hätten wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Ich schreibe erstmal an, was ich anschreiben wollte.
Genau, das ist nämlich auch einiges. Einfach so an Wörtern. So, zwei Gruppen, die so aussehen wie in Lemma 3.13 in Fall 1, heißen Diädergruppen. Und das sind jetzt Diädergruppen, die gleichzeitig zwei Gruppen sind. Es gibt noch, also die Definition von Diädergruppen ist in Wirklichkeit noch ein bisschen allgemeiner. Da kommen wir auch noch drauf. Die Gruppen aus Fall 1 in Lemma 3.13. Allgemein ist eine Diädergruppe eine Gruppe, die von zwei Elementen der Ordnung 2 erzeugt wird. Und man kann nachrechnen, dass das hier so ist. Man nimmt als ein Element der Ordnung 2 dieses B und als ein anderes irgendeine Potenz von A, die nicht trivial ist, mal B. Da muss man ein bisschen gucken, nicht jede Potenz von A ist geeignet, sondern man muss eine nehmen, die auch diesen ganzen typischen Normalteiler erzeugt. Aber es ist auf jeden Fall einfach, kanonische Erzeuger hinzuschreiben, also zwei, die Ordnung 2 haben und die ganze Gruppe erzeugen. Später mehr dazu. Hier in diesem Fall, wo es eine 2-Gruppe ist, gibt es eine Standardnotation dafür. D für die Diädergruppe. Und unten dran schreiben wir meistens in der endlichen Gruppentheorie die Ordnung der ganzen Gruppe. Für Ordnung n, 2 hoch n schreibe ich also wirklich die Ordnung 2 hoch n da unten dran. Das heißt, D8 heißt die Diädergruppe der Ordnung 8. Und das beschreibt dann eine Gruppe mit dieser Struktur. In Wirklichkeit ist es also ein Isomorphietyp. Es ist nicht eine konkrete Gruppe. Ähnlich wie bei V4. Das ist ja auch in Wirklichkeit ein Isomorphietyp, nämlich elementarisch der Ordnung 4 und nicht eine konkrete Gruppe, auch wenn wir es manchmal so benutzen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. In Teilen der Gruppentheorie, vor allem dann, wenn die Leute so geometrisch unterwegs sind, da wird es anders gemacht und auch bei Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie und Physik und so weiter, wird es gerne anders gemacht. Da schreibt man hier nur die Hälfte der Ordnung hin. Das heißt, eine Diädergruppe der Ordnung 8 wäre da plötzlich nur noch eine D4. Finde ich sehr irritierend. Ich kann verstehen, woher es kommt. Das hat was damit zu tun, dass es anschauliche Gruppen sind, die Symmetriegruppen regelmäßiger N-Ecke sind und so veranschaulicht werden können und dann ist halt die Anzahl der Ecken, das, was unten steht. Aber ich finde das trotzdem sehr irritierend und habe gelernt, dass zumindest in Teilen der endlichen Gruppentheorie das die Standardnotation ist. D und unten steht die Ordnung. Auch bei allgemeinen D-Gruppen. Das heißt, D6 würde bei mir bedeuten, die Eder-Gruppe mit 6 Elementen. So. Das waren diese Gruppen. Dann haben wir den Fall 2. Achso, und wenn Sie jetzt also eine abstrakte Charakterisierung haben wollen, Möglichkeit 1, Gruppe, die von 2 Elementen der Ordnung 2 erzeugt wird und gleichzeitig eine 2-Gruppe ist, das reicht. Andere Charakterisierung, 2-Gruppe mit einem zyklischen Normalteiler vom Index 2, bei dem die Elemente außerhalb Involutionen sind, die bei Konjugation invertieren. So, könnte man es auch sagen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, das zu charakterisieren. Genauso bei Fall 2, Gruppen aus Fall 2 im gleichen Nenner heißen Semi-Eder-Gruppen. Manche sagen auch Quasi-Eder-Gruppen. Semi-Eder-Gruppen. Und da macht dann, ja, ich weiß gar nicht, wie einheitlich das ist, da habe ich verschiedene Sachen gesehen, aber was ich ganz gut finde und häufiger gesehen habe, ist SD, so wie Semi-Eder. Und dann auch wieder mit der Gruppenordnung unten dran. Warum Semi-Eder? Na, wenn ich die jetzt abstrakt charakterisieren wollte, würde ich sagen, das sind 2 Gruppen, die nicht abisch sind, mit einem zyklischen Normalteiler vom Index 2, bei dem die Elemente außerhalb durch Invertieren wirken, aber nur die Hälfte hat Ordnung 2 und die andere Hälfte hat Ordnung 4. Das heißt, die Gruppe benimmt sich so halb wie eine Diedergruppe, aber eben nicht ganz, weil es auch noch diese Elemente der Ordnung 4 gibt, die da draußen sind. Deswegen, also so kann ich mir Semi-Diedergruppen ganz gut merken. Und Semi-Diedergruppen sind ganz, ganz spannend. Wenn man sich die Edergruppen anguckt, dann sind die Unter- und Faktorgruppen zyklisch oder selber die Edergruppen. Bei Semi-Diedergruppen passieren noch andere spannende Dinge, je nachdem, womit man so eine zyklische Untergruppe kombiniert. Da kann ich gleich noch mal ein Bild machen. Aber erstmal möchte ich erklären, was eine Quaternionengruppe ist. Quaternionengruppen haben wir jetzt noch nicht gesehen in diesem Ganzen. Denn bei Quaternionengruppen ist es so, dass man zwar auch einen zyklischen Normalteiler vom Index 2 hat, aber diesmal gibt es kein Komplement. Man findet also da draußen jetzt nicht ein Element der Ordnung 2, so wie davon dieses B, sondern die Elemente außerhalb haben größere Ordnung. Sie wirken allerdings auf den Normalteiler auch per Konjugation so, dass sie invertieren. Das heißt, das kann auch noch auf andere Weise passieren. Und es wird eine Übungsaufgabe geben, ich glaube, die habe ich in Serie 3 vorgesehen, wo Sie auch selber mal mit sowas rumrechnen sollen. Eine 2-Gruppe, P, und da muss die Ordnung mindestens 8 sein, damit das irgendwie spannend ist, heißt Quaternionengruppe. Und die Bezeichnung dafür ist dann Q und unten steht die Ordnung. Genau dann, wenn gilt, sowas brauche ich. Ich brauche einen zyklischen Normalteiler vom Index 2. E hat einen zyklischen Normalteiler, der braucht einen Namen, A, Erzeugnis von klein a, von Index 2. Es gibt kein Komplement. Die Elemente außerhalb haben stattdessen Ordnung 4 und invertieren A. Wenn die Elemente in P ohne A haben Ordnung 4 und sie wirken auf A per Konjugation, indem sie invertieren. Das heißt, es ist auch wieder so ähnlich wie in Fall 1, aber eben nicht ganz, denn die Elemente draußen haben halt nicht Ordnung 2, sondern Ordnung 4. Und n muss mindestens 3 sein, damit das Ganze sinnvoll ist und da nicht einfach nur eine arabische Gruppe rauskommt. Auch hier gibt es wieder verschiedene Konventionen. Es gibt Leute, die wirklich nur dann Quaternionengruppe sagen, wenn sie die Gruppe der Ordnung 8 in dieser Struktur meinen. Das ist die berühmte, die Quaternionengruppe Q8, für die es haufenweise verschiedene Veranschaulichungen und Beschreibungen gibt. Und die sagen dann zu den anderen Dingern verallgemeinerte Quadratquadratlinien-Gruppe und schreiben dann die Ordnung irgendwie hin. Und ich mache das nicht. Das machen nicht alle. Ich gehöre zu denen, die es nicht machen, sondern ich nenne diesen Typus Quaternionengruppe und sage einfach, welche Ordnung die hat. Und wenn es halt die 8 ist, ja, schön. Aber warum ist die besonders? Kann ich nicht so richtig erkennen. Ich finde Quaternionengruppe mit 16 Elementen genau schön bei den 8. Fassen wir zusammen. All diese drei Typen von Gruppen haben gemeinsam, dass es einen zyklischen Normalteiler vom Index 2 gibt und dass sie nicht arisch sind. Bei denen ganz oben, bei den Diätergruppen, wenn man da kleine n zulässt, könnte man sogar den arischen Fall erlauben. Das machen wir später auch, aber hier, wenn wir dabei bleiben, dass n mindestens 3 ist, dann sind das alles nicht arische Zweigruppen. Die haben auch gemeinsam, dass die Elemente außerhalb des zyklischen Normalteilers per Konjugation wirken und invertieren. Das Zentrum hat immer Ordnung 2, das besteht immer aus diesem einen Element der Ordnung 2 im großen zyklischen Normalteiler. So, die haben also viele Gemeinsamkeiten. Und die Unterschiede sieht man erst, wenn man außerhalb des zyklischen Normalteilers guckt und sich dann da anschaut, was für Ordnung die Elemente haben. So, und jetzt noch ein kleines strukturelles, na fast. Ich ergänze gleich noch was bei der Definition. Aber ich möchte ein bisschen malen und veranschaulichen, was da noch so Interessantes los ist. So. Das ist nur ein Bild. Ich möchte nur so ein bisschen erzählen, weil es wirklich sehr interessant ist. Okay, was ist bei Diädergruppen los? Ich nehme mal D16, SD16 und Q16 und erkläre so ein bisschen die Unterschiede. Also bei der D16, die SD16 braucht ganz viel Platz, weil die super spannend ist. Bei der D16 ist es ja so, da habe ich jetzt diesen zyklischen Normalteiler der Ordnung 8 und ich habe die Involutionen außerhalb. Und wenn ich mir jetzt also Untergruppen angucke, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder liegen die in diesem zyklischen Normalteiler oder werden von so einer Involution draußen erzeugt. Das sehe ich als alles langweilig, ist alles zyklisch. Oder man hat etwas aus dem zyklischen Normalteiler und was von draußen und dann ist das, was rauskommt, wieder eine Diädergruppe, möglicherweise eine kleinere. Das ist das Einzige, was in der D16 oder überhaupt in so einer Diädergruppe passiert. Das heißt, die Untergruppen von Index 2 nämlich der große zyklische Normalteiler der Ordnung 8, oder sie sind die 8. Denn ich kann ja auch aus dem zyklischen Normalteiler der Ordnung 8 eine Untergruppe der Ordnung 4 rausnehmen und die kombinieren mit einem Element von draußen und dann kriege ich eine kleinere Diädergruppe. Und so kann ich das immer machen. Wenn ich eine große Diädergruppe habe, kann ich daraus kleinere basteln, indem ich aus dem zyklischen Normalteiler einfach nicht alles nehme, sondern nur Untergruppen und dann so ein Element von draußen. Und dann wirkt es ja immer noch per Konjugation so wie vorher und ich habe alles einfach eine Nummer kleiner. So. Dann, wie ist es bei Q16? Wie ist es da? Naja, wenn ich mir da Untergruppen vom Index 2 angucke, passiert sowas Ähnliches. Denn ich habe ja von Index 2 diesen zyklischen Normalteiler, in diesem Fall also einen der Ordnung 8. Und da ist es ja auch wieder so, wenn ich jetzt da eine Untergruppe von nehme und mit so einem Element der Ordnung 4 von draußen kombiniere, kriege ich einfach eine kleinere Quaternionengruppe. Das heißt, ich finde auf jeden Fall auch eine Q8 da drin. Andere Untergruppen kann ich ja aber nicht basteln. Ich habe immer nur entweder was sowieso schon selber zyklisch ist, oder ich habe halt so eine kleinere Quaternionengruppe. Dagegen wird es deutlich interessanter, wenn ich mir die SD16 angucke, denn da sehe ich jetzt auf einmal drei verschiedene Typen von solchen Untergruppen vom Index 2. Ich könnte mir den großen zyklischen Normalteiler schnappen, zyklisch, langweilig. Ich könnte daraus nur eine Untergruppe nehmen, vom Index 2, und das dann kombinieren mit einem Element von draußen, das Ordnung 2 hat, die gibt es ja. Dann kriege ich eine Diädergruppe der Ordnung 8. Oder ich nehme da so eine Untergruppe und kombiniere die mit dem Element von draußen von Ordnung 4, dann kriege ich eine Quaternionengruppe. Das heißt, da drin sehe ich alles. In der SD16 sehe ich die zyklische Gruppe der Ordnung 8, ich sehe die Quaternionengruppe Q8 und ich sehe die Diädergruppe D8. Alles da drin. Also, ich mache es mal ganz schmierig. Zyklisch 8, Q8 und D8. Und alles von Index 2. Das sehe ich da alles. Also total interessant. Dann kann man gucken, ja, wie schneiden die sich, bla bla bla. Natürlich sehe ich hier von diesem zyklischen da was drin, von Ordnung 4 und da auch, aber das ist ja gar nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass man da die ganze Vielfalt hat.
Da könnte man jetzt noch weitergehen. Man könnte sich
Autschmorphismengruppen von Diätergruppen angucken, speziell Autschmorphismengruppen von Kalionengruppen, Autschmorphismengruppen von Semidiätergruppen, bla bla bla. Machen wir nicht. Es wird Beispiele geben hier und auch in den Übungen. Es sind sehr wichtige Typen von Gruppen, unter anderem deshalb, weil man eine Zeit lang versucht hat, die Struktur endlicher Gruppen zu verstehen, indem man geguckt hat, was ist denn, wenn die zwei Süloff-Untergruppen von diesem Typ sind? Irgendwas da aus der Richtung. Zyklisch, Diäder, Quaternion, was ist denn da los? Kann ich dann was über die Gruppe sagen? Und die Antwort ist ja. Andere Vorlesung. Jetzt noch als Ergänzung zur Definition. Ein Nachtrag zu vorhin. Ich habe doch versprochen, dass wir beim Thema Elementarabisch noch auf den Rang kommen. Das habe ich vorhin nur gesagt, aber nicht angeschrieben. Das möchte ich also jetzt gerne noch ergänzen. Und das ist dann auch genau der richtige Moment, um aufzuhören und nächste Woche dann mit Beispielen zu diesem ganzen Kram wieder einzusteigen. Das Beispiel ist nämlich dann ein bisschen länger und ausführlicher. Da sollten wir uns auf jeden Fall genug Zeit für nehmen. Was habe ich gesagt? Der Rang kommt noch. Genau. Da bin ich also jetzt wieder bei der Definition. Das war ein kleiner Ausflug da hinten. Sei P eine elementararische P-Gruppe. Und ich schreibe mal die Ordnung dazu. Jetzt muss ich N aus N0 nehmen, weil ich ja erlauben möchte, dass die triviale Gruppe auch elementarisch ist. Sei N aus N0 so, dass die Ordnung von P genau N ist. Dann nennen wir diesen Exponenten N den Rang von P. Das heißt, es ist die Anzahl der Erzeuger, die man braucht. Das kann man sich überlegen, wenn man sich anschaut, wie eine elementarische Gruppe aufgebaut sein muss. Dann heißt N der Rang von P. So, und was ist jetzt der P-Rang einer Gruppe G? Der P-Rang von G, geschrieben als R kleines P von G, klein r wie Rang. Dafür gibt es auch so viele unterschiedliche Notationen in der Literatur. Macht mich wahnsinnig, aber ich habe mir angewöhnt, in meinen Arbeiten immer das zu benutzen. Der P-Rang von G, den wir hier so notieren, ist der Rang einer ordnungsmaximalen elementararbischen P-Untergruppe von G. Und ordnungsmaximal ist wichtig, erkläre ich gleich warum. Klar machen, indem man sich vorstellt, ich gehe los und versuche den P-Rang meiner Gruppe rauszufinden. Ganz praktisch. Jemand gibt Ihnen so eine Gruppe und Sie sollen gucken, was ist der P-Rang für eine vorgegebene Primzahl P. Was machen Sie? Na, Sie wissen ja, es geht um P-Gruppen, um elementarische P-Gruppen genauer gesagt. Und bei P-Gruppen denken wir an den Satz von Süloff. Wir suchen uns also erstmal eine P-Süloff-Untergruppe und gucken da rein. Und dann schauen wir, was für elementarische Untergruppen gibt es denn. Wenn wir jetzt nur nach maximal gucken würden, dann könnte es sein, dass wir da eine sehen, die maximal ist. Die, inzwischen wissen wir, dass da sozusagen maximal und ordnungsmaximal dasselbe wäre, weil ja maximale Untergruppen von P-Gruppen nur Index P haben. Genau, wenn man also so praktisch reingeht, ist es nicht ganz so wichtig. Aber wenn man global rangeht, schon, denn maximal und ordnungsmaximal ist nicht immer dasselbe in jedem Kontext. Worauf ich hinaus will, ist, dass man jetzt in zum Beispiel in einer P-Süloff-Untergruppe guckt, wie groß sind da die größten elementararischen P-Untergruppen? Okay, und dann könnte es also sein, dass wenn ich jetzt, ja doch, das kann passieren, wenn ich nur innerhalb der elementarischen Untergruppen gucke, dann kann es sein, dass es da welche gibt von Ordnung, meinetwegen PO3, und die liegen auch nicht in einer noch größeren elementarischen, und dann sieht man aber woanders noch welche, der Ordnung PO4, PO5, was auch immer. Nur, dass halt die anderen da nicht drin liegen. Kann ja sein, je nachdem, wie die Konjugation da läuft in der Gruppe. Das heißt, man muss schon gucken, was ist die größte elementarische P-Untergruppe, die ich finden kann in meiner Gruppe, bezogen auf die Ordnung. Und von der nimmt man den Rang. Wenn wir praktisch gucken, sagen wir mal, Sym 4. Da sind die beiden interessanten Primzahlen 2 und 3. Die drei Sylow-Untergruppen sind zyklisch der Ordnung 3, das ist der Rang 1, das ist langweilig. Und bei den zwei Sylow-Untergruppen, da kann man sich klar machen, wenn man sich die Struktur näher anguckt, worum ich sie ja sowieso schon gebeten habe, dass da der Rang 2 ist. Man findet da elementarische Untergruppen der Ordnung 4, also der Ordnung 2 hoch 2, aber keine größeren. So als Beispiel. Das vertiefen wir aber nächste Woche. Haben Sie bisher Fragen dazu, zu diesen Wörtern? Okay, nächste Woche steigen wir mit einem großen Beispiel zu all diesen Dingen ein und dann gucken wir mal, was Sie dann für Fragen haben. Bis dann!